Ich, sagte er. Du, Kuno? Michael nickte und war stolz. Also schön, sagte Fanti. Das Strafmaß steht damit fest. 10 für jeden und für Kuno 5 extra fürs Anstiften. Und Kuno bequemt sich jetzt auch in die Küche und holt mir den Kochlöffel. Marsch, marsch! Michael ging wie auf Eiern, spürte mit jedem bebenden Schritt das Gewicht seiner Tapferkeit. Er trat vor die deckenhohe, weißlackierte Kredenz, zog die unterste Schublade auf und nahm einen hölzernen Löffel heraus, den großen zum Kartoffelbrei rühren, der ihm riesig vorkam. Resi, die Köchin, stand am Herd, siedete Weißwürste und bedachte Michael mit einem schadenfrohen Blick. Resi hasste Kartoffelbrei. Den Löffel hatte, wie jeder im Haus wusste, Fanti gekauft. Im Zimmer war das Tribunal bereit zur Vollstreckung. »Nun mal her damit, Kuno. Dein Komplize ist zuerst dran.« Michael musste Fanti den Stiel des Löffels in die Hand drücken, während Hartmut fügsam wie ein Lamm seinen Kopf zwischen seine Beine zu schieben hatte. Fanti klemmte ihn ein, setzte sich mit ihm in Position und zählte ohne Ausdruck in der Stimme. »1!« Augenblicklich sauste die Rührfläche des Löffels auf Hartmuts Hinterteil nieder. Das Geräusch war schrecklich und Hartmuts vergeblich unterdrückter Schrei noch schlimmer. Michael hätte sich gern die Ohren zugehalten, aber das wäre feige gewesen. »Tritt über die Linie und zahle den Preis«, so lautete der Vertrag, den Fanti mit ihnen abgeschlossen hatte. Daran zu rütteln, sich gar davor zu drücken, hätte ihre Freundschaft entwertet. Fantis Schläge hatten nichts Mildes, nichts Halbherziges. Sie taten so weh, dass man sicher sein konnte, mit dem geschundenen Hintern erst einmal auf keinem Stuhl, ja nicht einmal auf dem Abort sitzen zu können. Hatten die Jungen ihre Prügel aber bezogen, war die Missetat aus ihrem Register gestrichen und wurde nie wieder erwähnt. Fanti war wieder Fanti, nicht länger der Richter, sondern ihr Freund. Seinen Eltern gegenüber erwähnte Michael nie ein Wort davon, dass Fanti ihn mit Schlägen bestrafte. Hätte er es getan, hätte er fürchten müssen, sein Vater oder seine Mutter wären aus dem Haus gestürmt und hätten Fanti mit bloßen Händen erwürgt. Er hätte den Eltern auch nicht erklären können, warum er sich die Prügel gefallen ließ, wo er doch kein Kind der Buchners war und nicht Fantis Obhut unterstand. Nicht einmal, wie wohl er sich in seiner Freundeswelt fühlte, die festgefügt und frei zugleich war, hätte er ihnen zu erklären vermocht. Und er hätte es auch nicht gewollt, denn es gehörte ihm allein. Das Geld im Hause Ende wurde wieder knapper. Die Bilder des Vaters, die hätten ausgestellt werden sollen, reihten sich unbeachtet im Korridor, und die Klagen der Mutter über die böse Zeit nahmen zu. Aber Michael war noch immer glücklich. Er blieb es bis zu dem Tag, an dem er aus seiner Welt nach Hause kam und sein Kinderstübchen, in dem er die Schätze seiner Streifzüge sammelte, in Kisten verpackt vorfand. Nicht nur die Kinderstube, auch die Küche, das Schlafzimmer der Eltern, des Vaters Atelier. Die Kisten stapelten sich im Korridor und an der Straße vor der Gartenmauer stand ein Kleinlaster, in den zwei Packer in Lederschürzen die Habe der Endes luden. Der Vater war nicht zu Hause und die Mutter sah aus, als hätte sie sich alle Tränen, die strömen wollten, wieder zurück in die Augen gedrückt.